wünsche uns allen einen wunderschönen Morgen, einen gesegneten und erlebnisreichen Gottesdienst. Ihnen auch, die Sie und sich eingeklinkt haben übers Internet in diesen Gottesdienst, seien Sie auch herzlich willkommen und dass Sie mit uns Gemeinschaft haben dürfen. Wir freuen uns, dass Michael Becker aus Alabama oder ja, wieder zurück ist, aus USA, und dass wir in unserer Mitte wieder herzlich willkommen heißen, Michael. Wenn wir die Ereignisse dieser Welt anschauen, dann ist es eine sehr große Not, die uns begegnet, für die wir beten. Ich schaue also jeden Tag die Nachrichten an und lese auch die Zeitung und bin irgendwo etwas am Laufenden von dem, was weltweit geschieht. Dann sehen wir, dass die Menschen und die Völker in einer Unruhe sind. Zigtausende, Hunderttausende sind auf der Flucht und Vertreibung. Das gilt Nigeria, das ist im Sudan, auch noch vielen anderen afrikanischen Ländern. Dann ganz besonders, was der Nahe Osten anbetrifft, das ist einmal Libyen, Ägypten, der Irak, Iran, Syrien, Beirut, jetzt zum Teil sogar Jordanien, Israel, der Gazastreifen. Es ist eine unendliche Bewegung und Unruhe in dieser Welt. Und viele Menschen, viele anerkannte, renommierte Leute, einflussreiche Leute, bemühen sich, Frieden zu machen, ganz gewiss Frieden zu machen. Davon bin ich überzeugt. Wie kommt das, dass diese Welt keinen Frieden haben kann? Wir hier in Europa und wir Deutsche, wir sind Gott sei Dank darin ganz besonders bevorteilt, dass wir nahezu 70 Jahre keinen Krieg haben. Das gab es noch nie in Europa. Wenn wir die Geschichte sehen, alle 25 Jahre war irgendwo ein Krieg hier in Europa. Oft gegen Frankreich, gegen England, gegen die Ostländer. Und ständig war Zoff und Blut und entsetzlich. Es sind ja 100 Jahre vergangen, der Erste Weltkrieg. Wir sagen, 100 Jahre ist ein weiter Weg. Nein, mein Großvater war dabei. Nee? Und deiner sicherlich vielleicht auch. Und dein Uropa. So weit ist das gar nicht, wenn wir das einmal von der Geschichte her sehen. Jetzt beten wir dafür und ich darf Ihnen eines sagen heute Morgen. Wir sind für den Frieden. Absolut. Und wir schätzen und ehren einen jeden Einzelnen, der da ist. Ist gleich, woher sie kommen. Ist gleich, welche Kultur und Hautfarbe und Religion sie mitbringen. Wir möchten Ihnen sagen, dass wir sie von ganzem Herzen annehmen und dass wir sie lieben und schätzen und herzlich begrüßen in unserer Mitte. Sie sind uns wertvoll. Aber eine Frage einmal. Warum gibt es keinen Frieden in dieser Welt? Das Wort Gottes hier, diese Bibel, gibt eine klare Antwort darauf. Eine sehr markante Antwort. Die finden wir im Jesaja, des Propheten Jesaja 57, die beiden letzten Verse. Dort steht geschrieben: Aber die Gottlosen haben keinen Frieden. Sie sind wie ein wildes Meer, das nicht still sein kann. Und das Ergebnis ihrer Wellen ist Schlamm und Unrat und Kot. Die Gottlosen haben keinen Frieden, spricht mein Gott. Ich darf es Ihnen heute Morgen einmal ganz klar sagen. Wenn Sie in unserer Mitte sind und Sie haben in Ihrem Leben den lebendigen Gott, dann haben Sie Frieden in Ihrem Leben. Haben Sie Frieden in der Familie, das ist die kleinste Zelle, ist das, bis in die Gesellschaft hinein, bis in die Stadt hinein, bis ins Land und im Kontinent. Dann haben Sie Frieden. Das ist das Geheimnis. Jetzt sagt das Wort Gottes, die Gottlosen, ich weiß nicht, ob heute Morgen jemand da ist, der gottlos ist, aber die Gottlosen haben keinen Frieden, spricht mein Gott, heißt es hier. Das sage ich nicht ich, bin ich viel zu klein und zu unbedeutend. Aber die Gottlosen haben keinen Frieden. Und sie werden auch keinen Frieden haben. Darum ist meine Bitte und meine Botschaft und mein Angebot an Sie, dass Sie sich heute Morgen ganz eng zu Gott halten. Ganz eng den lebendigen Gott suchen. Und sich mit ihm verbünden. Denn die, die Gott nahe sind, haben Frieden. Die Gott anerkennen, die in ihrem Leben, in ihrer Familie den lebendigen Gott wirken und walten und hören lassen, die haben Frieden. Und die anderen stehen abseits. Wie ist es da bei dir, bei ihnen? Wie ist es da in deiner Familie? Ist da ständig Zoff? Streit? Oder hast du Frieden in deinem Herzen? Nur wer Frieden in seinem Herzen hat, kann diesen Frieden ausleben, ausstreuen. Und diese Gottlosen, die keinen Frieden haben, haben auch ein Ergebnis ihrerseits. Und das Ergebnis, sagt die Bibel, ist Unrat, ist Schlamm, ist Unkontrolliertes, ist Hass und Neid, das wirkt sich aus. Das kommt aus einem Herzen eines Menschen, der nicht Gott kennt. Ist das so? Ganz gewiss. Ganz gewiss. Das können Sie durch die Zeiten, durch die Welt gehen. Sie können religiös sein, entschuldigen Sie. Sie können in einer Konfession angehören und können da, weiß ich, spenden und können da sehr aktiv im sozialen Bereich auch sein. Ist ja auch alles gut. Aber letzten Endes muss Gott die Priorität unseres Lebens sein. Jesus Christus muss der sein, der unser Leben beherrscht und bestimmt. Er muss der sein. Die Gottlosen haben keinen Frieden. Und ich kann Ihnen sagen, solange diese Welt bestehen wird, solange die Welt und die Menschheit existieren wird, wird immer Unfrieden da sein. Wird immer unkontrollierter Neid und Hass da sein. Das ist programmiert. Das ist das, was der Unfriede, die Gottlosigkeit gebiert, was sie aus sich herausträgt und den Nächsten dadurch beeinflusst. Heute sind ja auch viele da aus den Flüchtlingsheimen, die wir auch ganz herzlich grüßen. Wer immer es ist, ich grüße Sie ganz herzlich und freue mich, dass Sie hier sind. Jetzt ist es ein weiter Brückenbogen für mich heute Morgen. Da sind einmal die Leute, die total gläubig sind, radikal gläubig sind. Und dann sind die Leute, die vom Evangelium keine Ahnung haben. Die daneben stehen und mit den Achseln zucken und sagen, ich verstehe nur böhmische Dörfer, ich weiß gar nicht, was sie da sagen. Und dann ist es natürlich schwer, jetzt beiden entsprechend in der
kurzen Predigt da gerecht zu werden. Das ist oftmals dann nicht einfach. Aber ich habe es mal oft so und meistens so, ich bin hin und her in den Gemeinden und dann frage ich, sind heute Leute da, die neu da sind? Die vielleicht das erste Mal oder frisch in der Gemeinde sind? Ja, danke schön, mein Freund Waldemar. Ja, deinen Namen weiß ich schon. So, und dann melden sich diese Leute oder die Leute sind da. Und dann stelle ich meinen Vortrag, stelle ich dann so ein, dass ich für die, die zuerst da sind, als erste Mal, dass ich für die predige. Nicht für die, die schon 5000 Predigten gehört haben und sich doch nicht verändern. Das ist doch so. Tu, was das Wort Gottes sagt. Und dein Leben wird sich ändern. Bist du überzeugt davon? Ich bin radikal überzeugt. Wer hat Not in seinem Leben? Wer hat Probleme und Not? Dann steige ich einmal mit der Hand. Ja. Ja, sehr viele. Dankeschön. Ich gebe dir jetzt heute Morgen ein Rezept. Bete jeden Tag eine Stunde auf den Knien zu dem lebendigen Gott in Jesu Namen. Und deine Probleme werden sich ändern. Mach das einmal einen Monat lang. Du hast ja sonst überall, erzählst du deine Not und dein Ärger und deine Probleme, deine Einengung, das Ergebnis deines Unglaubens. Geh einmal auf deine Knie jeden Tag eine Stunde und bete zu dem lebendigen Gott in Jesu Namen. Und ich gebe dir heute Morgen die Garantie, deine Probleme werden sich ändern. Amen. Jawohl. Also das tun wir ja nicht, weil wir es gar nicht glauben. Doch ich weiß das, dass es so ist. Wenn du einmal Gott von ganzem Herzen suchst und dein Leben öffnest und einmal unter das Kreuz von Golgatha gehst und dort den Herrn Jesus begegnest und siehst, weißt du, dann fällst du nieder auf die Knie und betest an. Aber wir Menschen, wir sind ja so stolz sind wir ja. Wir gehen ja kaum auf unsere Knie und beten Jesus an und danken Gott für dieses einzigartige Opfer. Hast du schon einmal knien gebetet? Das können wir von den Moslems, können wir das lernen. Demütigen vor dem lebendigen Gott. Und einmal ihm dein ganzes Herz ausschütten. Und einmal weinend sagen, Herr Jesus, ich danke dir, das hast du für mich getan. Du bist das Opfer geworden. Du bist geschlachtet worden für meine Schuld und für meine Sünden. Wie tief bin ich ergriffen und danke dir dafür. Amen. Ja, das ist das Evangelium, ist das. Als Nikolaus Graf von Zinzendorf sein Jurastudium mit bestens beendet hatte, dann hat ihm sein Vater eine Europatour geschenkt mit Pferd und Kutsche und Wagen. Und dann ist er auch hier durch Düsseldorf gekommen. Und dann ist dieser Graf von Zinzendorf dort in dieses Museum gegangen. Und dort in diesem Museum hing ein Bild. Jesus Christus, haben wir heute Morgen gesungen, mit Dornen gekrönt. Sein Blut lief über das Gesicht. O Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn. Und als das dieser Jurist, dieser Graf gesehen hat, dann fiel er auf seine Knie und betete an und da unter dem Bild stand, das habe ich für dich getan, was tust du für mich. Hast du Jesus jemals einmal begegnet? Bist du ihm einmal begegnet mit deiner Herzenstellung? Und hast einmal vor dem Kreuz geweint und dich gebeugt? Und dann wird jede Situation anders. Mein Freund, dann werden deine Probleme so klein. Und du stehst auf in einem Jubel und sagst, Gott, ich danke dir für diese grenzenlose Liebe, die ich erleben und die ich erfahren darf. Was besagt uns das Evangelium? Der Mensch, der in diese Welt hineingekommen ist, der ist in Sünden geboren und hat auch gesündigt. Eine mehr, eine weniger. Und mit diesem alten Leben, mit diesem so gottabgewandten Leben, das so egoistisch geprägt ist. Meine Freunde, ich sehe es immer wieder, die Menschen sind so egoistisch. Erst beim Essen austeilen, dann möchten sie das Beste haben. Das esse ich und. Der Mensch ist so geprägt in seinem Ego und in seiner Gier teilweise. Und dann kommt der Jesus. Der sagt nicht ich, sondern du. Du bist mein Freund. Und mit dieser Gruppe von Leuten, die so daneben sind, in ihrem Benehmen, in ihrem Denken, in ihrem Unglauben, diese Menschen kann man nicht nehmen und einen Himmel bevölkern. Was, Georg? Es geht doch an. Kannst du solche Leute nicht nehmen und in den Himmel mit reinnehmen? Das wäre eine Katastrophe, wäre das. Aber um in das Reich Gottes hineinzukommen, muss etwas geschehen in unserem Leben. Wir müssen von Neuem geboren werden. Wir sind aus Materie, aus Fleisch geboren. Von unseren Eltern her. Natürlich tragen wir nach wie vor die Form Gottes in uns. Okay. Ich denke, dass jeder mit seiner Form, die er trägt, auch zufrieden ist. Ja? Oder jemand nicht. Gott hat in uns Menschen eine Gesetzesform in unseren Körper hineingegeben. Ich habe 5 Finger. Der längste Finger ist der Zeigefinger. Der zweitlängste ist der Ringfinger. Der längste ist der Mittelfinger. Ringfinger, Zeigefinger, kleiner Finger. Warum hat Gott diese Form in uns hineingegeben, dass die Finger genauso wachsen, wie es sein soll? Es könnte sein, dass der kleine Finger 2 Zentimeter länger wächst. Oder dass ein Ohr hier 3 Zentimeter länger ist. Oder dass die Nase hier hinterm Ohr ist. Also das heißt mit anderen Worten, wir sind mit dem Gesetz, da, wie Gott es gegeben hat, sind wir absolut zufrieden und danken Gott dafür. Du doch auch, oder? Oder möchtest du deinen Arm am Rücken haben? Ja. Oder dein Ohr vielleicht am Kopf? Nee? Gott hat uns so geformt, dass wir zufrieden sein sollen. Und in dieser Zeit, in dieser Welt, in den wenigen Jahren, die wir hier schlecht oder recht leben hier. Aber meine Freunde, es kommt auf die Ewigkeit drauf an. Und da wir alle nicht hier bleiben wollen, sondern wir wollen uns Gott nahen und wollen ewig leben. Und jeder möchte ewig leben. Nicht? Und jeder sagt, nein, ich werde 100 Jahre, nicht? Wird ja kaum jemand von uns. Ich wünsche es dir. Aber die wenigsten werden so alt. Aber wir alle haben ja einen Hunger nach Leben. Wir wollen ja leben, wir wollen ja nicht sterben. Beste Beispiel ist, dass du heute Morgen gefrühstückt hast. Du hast gefrühstückt, hast Lebensmittel, also Mittel zum Leben zu dir genommen, dass du leben kannst. Und wenn sich dann irgendeine Kleinigkeit einstellt in unserem Körper, eine Reaktion, die negativ ist, dann laufen wir sofort zum Arzt und dann klopfen wir an und sagen, hallo Doktor, mein Leben ist eine Gefahr. Ich möchte nicht sterben, ich möchte länger leben. Bitte verlängern Sie mein Leben. Ich frage uns heute Morgen, warum gehen wir nicht alle auf den zu, der das ewige Leben hat, der es unter Beweis gestellt hat, dass er dem Tode die Macht genommen hat und dass er Leben und unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch sein herrliches Evangelium. Das ist doch was. Das möchte ich heute Morgen sagen. Also da man nicht mit dieser Gesellschaft wer immer es auch sein, den Himmel bevölkern kann, musst du etwas haben, was Gott gleich ist, was Gott legitimiert, anerkennt, was Gott annimmt. Das ist das Entscheidende. Und jetzt sagt uns das Wort Gottes Folgendes, dass wir, die wir in Sünden geboren sind, wir müssen wiedergeboren werden. Das heißt, wir müssen noch einmal geboren werden. Nicht aus Wasser, das sind wir schon, aus dem Fleisch. Jeder einzelne von uns ist aus Wasser geboren, aus dem Fruchtwasser seiner Mutter hervorgekommen und geboren. Nein, wir müssen aus Geist geboren werden. Das heißt, dass Gott unser Vater ist und dass Gott sein Geist, Geist ist Leben. Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Dass dieses sein geistliches Leben in uns hineinfällt und wir noch einmal von Neuem geboren werden, dann sind wir Kinder Gottes. So wie wir jetzt Menschen, Kinder oder Menschen sind. Und wenn wir aber Gottes Kinder werden wollen, dann müssen wir noch einmal geboren werden. Und zwar aus Gott geboren, die nicht auch nach dem Willen eines Mannes, nicht nach dem Willen des Fleisches, sondern die aus Gott geboren sind. Dann gibt Gott, weil Gott Geist ist, gibt Gott sein Leben in uns hinein. Und dann sind wir von Neuem geboren. Wie geschieht sowas? Da ist der Herr Jesus am Jordan. Viele, viele tausende Menschen um ihn. Und Johannes der Täufer, der predigt da gewaltig, wie eine Fanfare, wie eine Trompete, predigt er, die Predigt zur Buße, dass wir Buße tun sollen und dass wir uns umkehren und zu Gott hingehen sollen. Und dann geschieht Folgendes. Dann kommt der Herr Jesus in dieser Masse der Menschen, geht er durch und kommt dort zum Johannes. Und Johannes, der jetzt ständig taufte, hin und her und hin, dieser Johannes sieht mit einmal Jesus. Er war ein gewöhnlicher Mensch, wie wir auch. Dann schreit dieser Johannes in die Luft hinein, er vergisst alles um sich. Alles, was dort steht und was dort, vergisst er und sagt zu den Menschen, siehe, schau hin, das ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt. Halleluja. Jesus Christus ist das Lamm Gottes. Einer musste sterben für dich, damit deine Schuld bezahlt ist, dass du in das Reich Gottes hineinkommen kannst. Dir, das ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt. Jesus am Kreuz von Golgatha hat alle Schuld dieser Welt, alle Schuld dieser Sünden getragen. Auch meine. Und wenn du das glauben kannst, dann wirst du von ganzem Herzen danken. Dann wirst du mit diesem Danken nicht aufhören. Das ist meine Schuld, die er getragen hat. Siehe, das heißt, du musst hinschauen. Das ist das Lamm Gottes. Meine Schuld mit meiner Sünde, mit meinen Verfehlungen kann ich Gott nicht begegnen. Und ich habe auch keinen offenen Zugang in das Reich Gottes. Aber dort, meine Freunde, dort, wo wir das wissen, meine Schuld ist gesühnt. Eure Schuld und Sünden, heißt in der Bibel, trennen euch von eurem Gott. Dort, wo ich weiß, meine Schuld ist gesühnt durch das Blut Jesu, da habe ich freien Zugang zu dem lebendigen Gott und darf in seine Nähe hineinkommen und darf ein Bürger des Himmels werden. Hier bin ich noch Bürger, bin deutscher Bürger, Bürger dieser Stadt. Aber in meinem Herzen bin ich ein anderer Bürger, Bürger des Himmels. Und da sagt Paulus, euer Bürgertum ist in den Himmeln, von dannen wir erwarten Jesus Christus, dass er zurückkommt. Das ist das Geheimnis. Und das haben einige Menschen erfahren. Und meine Freunde, die, die das glauben und erfahren haben, sind andere Menschen geworden. Ihr lieben Leute, wenn wir Jesus kennen, dann sind wir andere Menschen. Amen. Amen. Jawohl. Geht mir nicht damit zufrieden, dass wir sagen, wir sind genau wie die anderen. Nein, wir haben seinen Geist empfangen. Wir denken göttlich, wir denken ewig. nicht nur zeitlich. Wir wissen, welch ein Ergebnis das sein wird. Und wenn du ein ewiger Mensch bist, dann bist du anders wie jeder andere. Wenn du den Heiligen Geist hast, diese neue Geburt, diesen neuen Menschen in dir, der hineingeboren ist, dann bist du anders, okay? Und wenn das nicht der Fall ist, dann lebst du noch in deinem alten Leben, in deinem alten Fleisch. Ein Mensch, der wiedergeboren ist, darf ich heute Morgen einmal sagen, der denkt anders. Amen. Dem sind die Aktien egal. Jawohl. Dem ist dieser Trank dieser Welt ist dem gleichgültig. Wer aus Gott geboren ist, der hat seinen Geist. Der handelt anders. Amen. Wir Gottes Kinder, wir handeln anders. Wir reden anders. Amen. Wir reden nicht mehr so dumm und so verloren, wie die Welt gibt. Es ist, nein, wir reden anders. Die Bibel sagt, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr. Wenn du früher geklaut hast, dann klaust du jetzt nicht mehr. Selbstverständlich ist das doch. Früher hast du krumme Dinge gedreht, die machst du nicht mehr. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit seinen Händen etwas Gutes, damit du weitergibst den, der nötig ist, in Notdurft ist. So sagt die Bibel. Also dein Leben hat sich völlig verändert. Du denkst nicht mehr zeitlich, bist nicht mehr fixiert auf den Friedhof, auf das Grab, sondern du bist stark fixiert auf den Himmel, auf die Ewigkeit. Und sagst, herrlich wird das einmal sein, wenn wir ziehen von Sünden frei und rein in das gelobte Kanaan. Da ziehe ich ein. Der Mensch hat sich völlig verändert. Ich kannte einen Mann, der hat sich bekehrt. Aber richtig bekehrt. Wenn sich einer richtig bekehrt, dann hat er auch den Heiligen Geist empfangen. Dann ist er wiedergeboren. Viele Leute, die wir in den Gemeinden haben, hin und her, die sind bekehrt, sind die, aber nicht wiedergeboren. Weißt du was? Wiedergeboren, neugeboren. Du bist neu geworden. Ich habe mich bekehrt, mein Händchen hochgehoben, ein Gebet nachgesprochen, aber ich bin nicht von Neuem geboren. Darum geht es doch. So wirst du das Reich Gottes nicht sehen. Gut, dieser Mann hat sich bekehrt, ist wiedergeboren und kam nach Hause abends. Und was meinst du, er geht durch sein Gartentor und mit einmal beißt ihn der Hund. Und er war so entsetzt, dass mein eigener Hund mich beißt. Und sagt er, wie kommt das denn? Ja, du bist ja ein neuer Mensch geworden. Der hat dich nicht mehr wiedererkannt. Das soll es geben. Der hat dich nicht mehr wiedererkannt. Auch deine eigene Frau und deine Kinder, deine Familie, die würde dich nicht mehr wiedererkennen, wenn du von Neuem geboren bist. Ich habe vor 10 Tagen hier unten ein Zeugnis gezeigt. Von einem türkischen Mann. Dieser Türke ist 31 Jahre. Und dieser gute Mann, der war der schlimmste Verbrecher hier mit in Deutschland. Der hat von seinen 31 Jahren 10 Jahre im Gefängnis gesessen. Nur Verbrechen, nur Frauenhandel, nur Prostitution. Nur Geldwäsche, nur Drogenhandel. Überall hat man ihn gesucht. Man hat sogar eine ganze Stadt abgestellt. Mit alles voll Polizisten, mit Helikopter ist man gekommen. Alles mögliche, um diesen Verbrecher zu finden. Und hat ihn dann in Stammheim nach Stuttgart dort eingelocht. In das berüchtigte Gefängnis. Und dieser Mann hat vom Gefängnis aus, hat er alles delegiert. Seine ganzen Verbrechen, seine ganzen Kriterien und alles hat er da gemacht. Dieser Mann ist jetzt 2 Jahre aus dem Gefängnis raus. Ich will es ganz kurz machen. Dieser Mann, was ist jetzt passiert? Vor 2 Jahren. Dieser Mann hat im Gefängnis eine Bibel bekommen. Er war ein Moslem und sagte, ich bin der, und wenn mir jeder, der mir in die Quere kommt, nicht und mich schief anschaut, der liegt am Boden, sagt er nicht. Das war ein Bandit ersten Ranges. Jeder durfte keiner etwas sagen. Und dann hat dieser Mann eine Bibel bekommen, ein Wort Gottes im Gefängnis. Ich will es kurz machen. Der hat die Bibel gelesen und dann hat ihn Jesus besucht im Gefängnis. Ja, das kannst du nachsehen im Internet. Dann hat ihn Jesus besucht im Gefängnis. Den Mann. Und dann wurde dieser schlimme Verbrecher, wurde ein wunderbares Gotteskind. Halleluja. Ich möchte ihn ja hier mal einladen. Und dann sagt dieser Türke, sagte 31 Jahre, so ein Boringwell ist alles. So sagte er, ich habe 7 Monate auf meinen Knien gelegen und geweint und geweint und Buße und Buße und Buße getan. Viele haben sich bekehrt, die haben ihr altes Leben nicht aufgeräumt, die haben keine Buße getan. Damit ist ihr Leben auch so holprig. Heute warm, morgen kalt. Dann hat dieser Mann Buße getan und Buße getan. Und hat geweint. Und hat seine Bibel genommen. Und hat die Bibel unter seinen Kopf, in seine Arme genommen. Hat 2,5 Jahre hat dieser Mann mit der Bibel geschlafen. Das kann ich mir vorstellen, kann ich mir das. Weißt du, das ist ein Geschenk, ist das. Als ich gläubig wurde an den Herrn Jesus und ich habe dann die Bibel entdeckt, mein persönliches Zeugnis. Ich war in die Bibel so verliebt, war ich. Ich habe jeden Abend bis 1 Uhr nachts die Bibel gelesen. Und ich habe gebetet und habe mich gefreut. Monatelang habe ich das gemacht. Ich war so happy, war ich. So unendlich glücklich. Ich wusste, meine Schuld ist vergeben. Ich, kleiner, unbedeutender Manfred, Jesus nimmt mich an. Er kommt mit seiner Liebe in mein Herz hinein. Das war für mich umwerfend, gewaltig. Und da habe ich die Bibel gelesen. Und um 1 Uhr nachts habe ich mir meine Zeit gemacht, 1 Uhr nachts. Dann habe ich meine Bibel zugeschlagen und dann habe ich versucht zu schlafen. Ich musste wieder morgens um 5 Uhr raus zu meiner Arbeit. Und das war dann sehr wenig. Aber wenn du einmal verliebt bist, dann wirst du es nicht mehr wieder. Kannst du nicht lassen davon. Nein. Hast du schon einmal von deiner Freundin ein Liebesbrief bekommen und hast ihn hingelegt und gesagt, ja, den lese ich mal übermorgen, nicht? Wenn ich Zeit habe, dann schaue ich mal rein, was diese Agathe da geschrieben hat. Nicht? Nein, dann nimmst du ihn mit auf deine Arbeit, dann liest du ihn 3-mal, 4-mal, dann liest du zwischen den Zeilen und dann ist der nächste Brief schon im Rohbau, den du retour schickst. Ja, das ist Liebe. Wenn dein Herz entbrannt ist von Jesus, und das war bei diesem Türken war es der Fall, sagte, ich liebe den Herrn Jesus, sagte, das ist unendlich. Alle meine Schuld, alle meine Sünde hat er mir vergeben. Und jetzt verkündigt dieser Mann, ach, im Gefängnis, wo er war, da hat dieser Türke eine Gemeinde gegründet, aber er hat keine Ahnung gehabt. Keine Ahnung von Einleitung, keine Ahnung von Lieder, keine Ahnung vom Lobpreis, keine Ahnung vom Schluss. Einfach nach der Bibel hat er gesagt, ich mache jetzt eine Gemeinde und die Gefangenen haben sich reihenweise bekehrt. Hier in Stammheim, in Offenbach auch. Und dann hat er eine Gefängnisgemeinde gehabt, die heute noch da ist. Er ist erst 2 Jahre aus dem Knast raus. Nee? Und hat dieser Mann das Wort Gottes gelesen und sich mit denen unterhalten und hat eine Gemeinde ohne eine Form. Ihr lieben Gemeindeleute, wir sind ja alle irgendwo geprägt von unserer Form, ja? Einer kommt aus den Baptisten, der eine kommt aus der Pfingstgemeinde. Ich zu Hause von meinem Elternhaus komme aus dem evangelischen Lager, bin dann bei Zeiss gläubig geworden, bin dann in eine charismatische Gemeinde hineingekommen. Nicht? Aber irgendwo tragen wir alle unseren Stallgeruch mit. Ob du da bist oder Methodist bist oder Adventist oder 7-Tages-Adventist, wer immer du bist. Oder katholisch oder evangelisch. Irgendwo tragen wir da unsere Brille. Und meine, das müsste so gehen wie er. Nein, ich will euch eines sagen. Wenn der Geist Gottes kommt, dann weht er, wo er will. Nicht nach unserer Form. Nicht nach unserer Form. Es geht nicht so, wie wir wollen, wie wir schachteln, wie wir hin und her schieben auf dem Schachbrett. So geht es nicht bei Gott. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und dann macht er sein Programm. Wie bei dem Mann auch. Der kam aus dem Gefängnis entlassen, wusste nicht wohin. Wer nimmt so einen türkischen Verbrecher auf? Würdest du ihn aufnehmen? So einen spitzen, so einen schlimmen Menschen? Aber eine Familie, die hat 4 Kinder, 4 so Stöpkes. Die haben gesagt, wir haben ein Zimmer frei, du kommst zu uns aus dem Gefängnis und du wohnst bei uns. Das Ergebnis ist, nach ein paar Tagen haben sich alle 4 Kinder radikal bekehrt. Der war jetzt vor 14 Tagen in Köln. In Köln am Bahnhof hat man eine Plattform aufgebaut. Dort. Da hat dieser Mann, viele Menschen waren da, viele Türken auch, sehr viele Deutsche waren da und alle. Und dann hat dieser Mann auf der Plattform Jesus verkündigt. Und viele kannten ihn ja. Viele, und einige haben Kopfgeld auf ihn aufgesetzt. Die wollen ihn umbringen. Aber der Mann sagt, ich liebe Jesus. Das ist meine Stärke. Heute Morgen an dir, an uns die Botschaft. Liebst du den Herrn Jesus? Ist er dein Liebes in deinem Herzen, deine Liebe? Und ich gebe dir jetzt ein Programm, ein Beispiel. So sehr wie du den Herrn Jesus liebst, liebst du die Bibel. Wie oft liest du die Bibel? Wie oft liest du das Wort Gottes? Wie stark liebst du das Wort Gottes? So sehr liebst du Jesus. Das ist der Maßstab. Mein guter alter Vater, der war 6 Jahre lang in Kriegsgefangenschaft. Und mein Vater, wie er nach Hause kam, da war ich 10 Jahre. Mit 10 Jahren habe ich das erste Mal meinen Papa gesehen. Ich wusste gar nicht, für mich war es ein fremder Mann, ich bin zurückgegangen. Ach komm, mein Junge, ich dachte, wer bist du nicht? Und ich war 10 Jahre, war ich. Ich kenne dich nicht. Was ist das für ein Mann, der hier reinkommt? Habe ich zu meiner Mutter gesagt. Ja, das ist dein Vater. Nie gesehen, nie gehört, nie gesprochen. Und dann sagte mein Papa, sagte er folgendes, wenn ich einen Brief in der Gefangenschaft, in der Kriegsgefangenschaft bekam, einen Brief von meiner Mutter oder von meiner Frau zu Hause, dann habe ich diesen Brief gelesen, 5-mal und habe ich ihn mit in meine Tasche gesteckt. Und wenn ich zur Arbeit gegangen bin, dann habe ich auf der Arbeit in der Pause den Brief wieder gelesen und wieder gelesen und wieder gelesen. Das ist hier der Liebesbrief Gottes an uns, die wir in der Gefangenschaft sind. Das ist der Liebesbrief Gottes an uns, die wir in der Sünde, in den Verderben, in den Verlorensein stecken. Gott hat uns vom Himmel einen Brief geschickt, wie wir herauskommen können, wie wir mit ihm in eine Gemeinschaft hineinkommen können, wie wir ihn lieben können, wie wir Jesus kennenlernen können. Er möchte uns nach Hause holen. Halleluja. Und möchte uns verwöhnen in seiner Liebe. Ich will aufhören. Da kam der Geist Gottes in unser Leben hinein, habe ich gesagt. Und alles ist anders geworden. Dort, wo Betrug war, da ist Ehrlichkeit. Dort, wo Hass war, da ist mit einem Liebe hineingezogen. Und darum sind wir als Menschen, als Gottesmenschen, als Jesus-Nachfolger. Wir lieben alle Menschen. Auch die uns hassen. Auch die uns nicht wohlgesonnen sind. Für die beten wir. Und wenn unser Feind hungert, dann gehen wir hin und geben ihm etwas zu essen. Wenn unser Feind nichts zu trinken hat, dann gehen wir hin und geben ihm etwas. Und wenn unser Feind nichts zum Anziehen hat, dann geben wir ihm unsere Hose. Selbst wenn er uns ins Gesicht schlägt. Wir lieben die Menschen, das ist das Zeichen. Das Zeichen eines Christen ist Liebe und noch einmal Liebe. Wir haben uns getrennt von dem Hass. Die Liebe Gottes, wie heißt es? Ist in eure Herzen ausgegossen. Halleluja. Das ist der Geist, aus dem wir geboren sind. Da ist diese Liebe Gottes nicht nur gesprenkelt, nicht nur getröpft, wie ich zu Hause meine Blumen da etwas gebe, sondern diese Liebe Gottes ist in unser Herzen durch den Heiligen Geist hineingegossen worden. Da hat Gott Kübel genommen, Fässer genommen und hat diese Liebe Gottes in unser Herzen hineingegossen. Könnt ihr dann noch über den anderen schlecht reden? Nein, geht nicht mehr. Wir lieben ihn. Das darf ich heute Morgen sagen. Allen Besuchern, die da sind, allen Fremden, die da sind, wir lieben euch von ganzem Herzen, weil durch den Heiligen Geist die Liebe Jesu in unser Herzen hineingegossen worden sind. Wir machen nicht unsere Augen zu und gehen weg. Nein, da, wo wir helfen und da, wo wir sind, da möchten wir an jeden begegnen und möchten ihn umarmen und sagen, du bist mein Freund, was immer du hast. Wir wollen dir helfen, wir wollen zusammenstehen, wir wollen zusammen marschieren auf Jesus, zu Jesus hin. So, jetzt will ich schließen, nur mit einem kurzen Gedanken. Wir haben hier die Fußball-Weltmeisterschaft hinter uns. Nicht? Gut, dass wir Weltmeister geworden sind. Und wir hatten ja auch entsprechend gute Stürmer. Aber weißt du, die Gemeinde Jesu, wir brauchen auch Stürmer, Michael. Wir brauchen Stürmer, die mit auf Jesus zustürmen, die mit Jesus in den Sieg hineingehen. In einer Leidenschaft, so wie ihr beim Fußball, der einer Tor geschossen hat, weiß ich, der Müller oder ich kenne die gar nicht mal alle. So. Aber gut. Aber der Götze hat das beste Tor geschossen. Ne? Ja. Aber gut. Die dann die Masse gejubelt hat und gedankt hat, so müssen wir in einer Leidenschaft, in einer Hingabe, in einem Fanatismus der Liebe zu Jesus stehen. Amen. Seid doch einmal fanatisch für Jesus. Aber nicht in einer radikalen Hass, sondern fanatisch in der Liebe, den anderen mitzureißen und den anderen mitzunehmen. Und ihm zu sagen, komm, wir stürmen für Jesus. Ziehen für Jesus, wirken für Jesus, ziehen wir froh dahin. Wirken für Jesus. Bis zum Ende. Bis er wiederkommen wird. Er kommt zurück. Halleluja. Und dann freue ich mich, dann bin ich dabei. Ich sage jeden Tag, sage ich, lieber Herr Jesus, komm doch zurück. Ich will dich sehen. Du bist der Inhalt meines Herzens, meiner Gedanken, meiner Anbetung. Du bist der Inhalt meines Liedes. Du bist der Inhalt meiner Geschichte. Komm zurück. Ich will dich sehen, du Mann am Kreuz von Golgatha. Und dann kniest du nieder vor ihm. Und dann bist du in Tränen aufgelöst und sagst, welch eine Liebe, welch eine Kraft fließt da aus unseren Herzen heraus. Lieber Herr Jesus, du wunderbarer Gott im Himmel, du mein Vater, durch Jesus bist du mein Vater geworden. Dich bete ich an. Ich danke dir, dass ich in diesem meinen irdischen, zerbrechlichen Körper dich tragen darf als dieses Geschenk des lebendigen Gottes. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich danke dir, dass ich ein neuer Mensch geworden bin. Ja, das Wort Gottes sagt, eine neue Kreatur in Christo Jesu. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Herr Jesus, Neues, nicht mehr das Alte. Neu geworden, der Heilige Geist hat so geprägt, Herr Jesus, uns als Volk Gottes, dass wir das Zeitliche nichtig erachten, aber das Himmlische für die Priorität unseres Lebens ansehen. Und auch darum für jeden Einzelnen. Halleluja, ich danke dir. Lieber Herr Jesus, rette du heute Menschen. Ich möchte Ihnen sagen, wer immer Sie sind, auch wenn Sie zuschauen am Fernsehen, damit darf ich Ihnen sagen, bitte öffnen Sie Ihr Herz und Ihr Leben und schenken es dem Herrn Jesus Christus. Rufen Sie seinen Namen an. Sein Name ist voller Kraft und voller Herrlichkeit. Und Sie werden erleben, welch eine dynamische Freude und eine Kraft in diesem Namen ist. Er ist einzigartig, welch eine Heilung da ist, welch ein Segen da ist. Ich danke dir, du wunderbarer Sohn Gottes. Alle Ehre sei dem lebendigen Gott in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.